DW Menschen und Märkte.
Theresa May kämpft gegen die Zeit. Deutsche Bank seit einem Jahr mit neuem Chef. Scheinriesen aus China. Weltbankkritiker wird Weltbankchef. Und Warnungen aus Rom. Es fehlt an Getreide. Das sind unsere Themen heute im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen.
Die Bundeskanzlerin wird morgen Mittag um 12 Uhr die britische Premierministerin im Bundeskanzleramt empfangen. Das Thema ahnen Sie, und ob und wie die beiden die Presse unterrichten, das werden wir Ihnen dann noch zum gegebenen Zeitpunkt sagen.
Steffen Seibert war das, der Sprecher der Bundesregierung, heute über den Besuch der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag in Berlin. Nach ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel reist sie dann weiter nach Paris, um dort Präsident Emmanuel Macron zu treffen. Das alles sind Vorgespräche. Beim EU-Sondergipfel am Mittwoch will May um eine Verlängerung des Brexit bis zum 30. Juni bitten. Die EU will dem nur zustimmen, wenn May einen Plan vorlegen kann, wie es dann weitergehen soll. Auch beim heutigen Treffen der EU-Außenminister in Brüssel war der Brexit das Thema. Von dort Stefan Überbach.
Die britische Regierung hofft im Brexit-Streit nach wie vor auf eine einvernehmliche Lösung. Ministerpräsidentin Theresa May lasse nichts unversucht und sei dabei, jeden Stein umzudrehen, sagte Außenminister Hunt am Rande eines Treffens mit seinen europäischen Amtskollegen in Luxemburg. Sowohl die EU als auch die Regierung in London und die britische Bevölkerung hätten ein Interesse daran, den Brexit so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. In unserem politischen System ist es für Theresa May sehr, sehr schwierig, mit jemandem wie Jeremy Corbyn Gespräche zu führen. Sie versucht es aber trotzdem, weil sie absolut dazu entschlossen ist, den Brexit für die Menschen in Großbritannien zu erreichen. Luxemburgs Außenminister Asselborn sagte, er hoffe auf ein Maximum an Verstand und Motivation bei Tories und Labour. Die Europäer und die meisten Briten wollten einen harten Brexit, einen Ausstieg ohne Vertrag verhindern. Allerdings habe die britische Seite erst aus einem Deal einen No-Deal gemacht und jetzt wollte sie aus einem No-Deal wieder einen Deal machen.
Das ist wie mit der Zahnpasta. Man bekommt sie sehr einfach aus der Tube raus, aber nicht mehr drin.
Die österreichische Chefdiplomatin Kneißl befürchtet negative Konsequenzen für die Europawahl. Für die europäischen Bürger sei die endlose Brexit-Debatte ein Trauerspiel.
Das, was wir uns alle wünschen bei den Europawahlen, ist eine aktive Teilnahme, ein Mitwirken. Wir hatten bei den letzten Wahlen in einigen EU-Staaten eine Teilnahme von teilweise unter 15%. Und das kann es nicht sein. Wir dürfen nicht riskieren, eine Müdigkeit, die würde uns alle am falschen Fuß erwischen. Man muss einfach wirklich Entscheidungsfähigkeit darlegen, damit es eben nicht zu einer größeren demokratiepolitischen Krise kommt. Und die schwebt ein bisschen im Raum.
Als Bedingung für einen weiteren Aufschub des EU-Austritts nannte Kneißl einen Mehrwert an Verhandlungsmasse, den Theresa May zum EU-Gipfel am Mittwoch mitbringen müsse. In Brüssel wollen die Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden, ob der Brexit noch einmal verschoben wird und wenn ja, für wie lange.
Aus Brüssel Stefan Überbach. Die Deutsche Bank war einst ein Global Player und das Aushängeschild der hiesigen Finanzbranche. Doch seit Jahren ist die Bank auf dem absteigenden Ast. Der Aktienkurs ist im Keller und Geld verdient die Bank auch kaum. Inzwischen laufen sogar Gespräche über eine Fusion mit der ebenfalls angeschlagenen Commerzbank. Vor genau einem Jahr ist Deutsche Bank-Chef Christian Sewing angetreten, dem Institut zu altem Glanz zu verhelfen. Besonders viel kann Sewing in dieser Zeit nicht vorweisen, berichtet Ulrich Bartz.
Als Christian Sewing vor einem Jahr auf dem Chefsessel von Deutschlands größter Bank Platz nahm, galt er nicht gerade als Idealbesetzung. Er sei zu jung, hieß es, nicht in Jahren, auch viele erfolgreiche Vorstandschefs anderer Unternehmen waren noch keine 50, als sie jeweils an die Spitze rückten. Aber Sewing, obwohl schon Kurvorstandschef, war erst seit 3 Jahren im obersten Führungsgremium und hatte nach der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank fast sein ganzes Berufsleben dort verbracht. Durch zunächst alle guten, aber dann zuletzt durch die schlechten Zeiten auch. Zuvor war gestreut worden, dass Aufsichtsratschef Paul Achleitner bei mehreren vermeintlich renommierteren externen Kandidaten angeklopft und sich eine Abfuhr eingeholt habe. Niemand wollte den Job. Sewing als junger Co-Vorstandschef machte aus dem vermeintlichen Nachteil, dem Stallgeruch etwa, einen Vorteil. Er startete schnell durch. Niemand zweifelt heute mehr, fast niemand jedenfalls, dass er der Richtige ist. Sein Auftritt Anfang Februar bei der Vorlage der Bilanz wirkte souverän.
Wir blicken zurück auf ein Jahr, das für die Deutsche Bank nicht nur bewegt, sondern gewiss auch nicht ganz einfach war. Trotzdem haben wir viel erreicht. Wir sind in vielen Bereichen weit vorangekommen. Für 2018 können wir also mit Fug und Recht sagen, wir haben gehalten, was wir versprochen haben.
Zaubern kann allerdings auch Sewing nicht. Nach 3 Verlustjahren in Folge gab es 2018 zwar einen kleinen Gewinn, der aber zu klein ist für das viele Geld, das die Bank im Vergleich zu anderen ausgeben muss, um eben diese bescheidenen schwarzen Zahlen schreiben zu können. Und die Prognose für dieses Jahr klang nicht gerade optimistisch, dass sich daran schnell etwas ändern werde. Die Kosten sind schlicht zu hoch. Ein Grund für den Druck, der zu den Fusionsgesprächen mit der Commerzbank führte. Ein Riesenproblem, auch für etwaige Fusionen. Die Deutsche Bank ist nach Jahren überzogener Milliardenboni für Investmentbanker und riesiger Strafen für Fehlverhalten aus deren Reihen finanziell schlicht ausgezehrt. An der Börse spiegelt sich das im Aktienkurs, der weiter um die 8 Euro liegt. In Sewings erstem Amtsjahr ist der Kurs um rund 33% abgestürzt.
Stellt man eine Rangliste der größten Banken der Welt nach Bilanzsumme auf, taucht die Deutsche Bank abgeschlagen auf Position 15 auf. Die Plätze 1 bis 4 werden dagegen von Banken aus China belegt. Doch wie mächtig sind die Banken der Volksrepublik wirklich? Sind es am Ende nur Scheinriesen, die international gar keine Rolle spielen? Klaus-Rainer Jakisch.
Chinesen mögen es großzügig. Auf gut 600 Quadratmeter Fläche residiert die größte Bank des Landes an einer der besten Adressen Berlins, dem Potsdamer Platz. Und das, obwohl hier nur wenige Mitarbeiter tätig sind. Die Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, ist nicht nur die größte Bank im Reich der Mitte, sondern auch der Welt, jedenfalls gemessen an ihrer Bilanzsumme. Auch ihre 3 bedeutenden Mitbewerber, die China Construction Bank, die Agricultural Bank of China und die Bank of China, folgen alle auf den oberen Plätzen der Rangliste, bevor dort westliche Namen auftauchen. Doch während die französische BNP Paribas, die amerikanische JP Morgan oder die britische HSBC die gesamte Welt als ihren Markt ansehen, ist das bei den chinesischen Riesen ganz anders. Sie sind zwar groß, doch sie konzentrieren sich auf den heimischen Markt, so Gabriele Wiedmann, China-Expertin bei der DK Bank.
Die chinesischen Banken sind sehr stark staatlich kontrolliert und sie haben eine ganz wichtige Funktion in der chinesischen Volkswirtschaft, nämlich sie sind dafür verantwortlich, dass Kredite vergeben werden, damit das Land weiter wachsen kann. Im internationalen Bereich sind die Banken kaum aktiv, weil sich durch die staatliche Vorgabe die Aufgabe der Banken rein aufs Inland begrenzt, rein auf die Kreditvergabe.
Tatsächlich sind die ausländischen Aktivitäten der 4 staatlich gelenkten Banken eher gering und teilweise sogar rückläufig. So sank etwa der Gewinnanteil am Auslandsgeschäft bei der Bank of China auf 22% im vergangenen Jahr, von zuvor rund 30%. Zwar zeigen alle Institute auch im Ausland gern Flagge, haben Repräsentanzen oder schalten Werbung, dabei geht es aber meist um die bilateralen Beziehungen, also etwa die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. Bei großen internationalen Geschäften hält man sich am Ende lieber zurück. Das hat zum Teil auch historische Gründe. Während der Zeit Maos war die People's Bank of China sowohl Notenbank als auch kommerzielles Kreditinstitut. Im Jahr 1979 wurden dann 3 der 4 staatlichen chinesischen Banken aus der Notenbank gelöst. 1984 folgte die ICBC als heute größte. Erst nach der Jahrtausendwende transformierten diese Banken zu modernen Geldhäusern. Allen 4 Instituten fehlt also schlichtweg Erfahrung im internationalen Geschäft. Wenn chinesische Banken sich im Ausland engagieren, handelt es sich meist um Prestigeprojekte, die der Pekinger Staatsführung besonders am Herzen liegen, etwa Kredite für das Mammutprojekt Neue Seidenstraße, das den alten Handelsweg zwischen China und dem Westen wiederbeleben soll. Hinzu kommt, dass China riesige Berge an faulen Krediten und eine extrem hohe Staatsverschuldung verbucht. All das lenkt den Blick der Banken ebenfalls ins Inland. Für Gabriele Wiedmann von der DK Bank kommt aber noch ein anderer Aspekt hinzu. Letztendlich sei das Verhalten der Banken im Reich der Mitte auch eine Reflexion der chinesischen Staatsform.
In China haben wir ja eine gelenkte Pseudomarktwirtschaft. Da braucht es staatlich gelenkte Banken, damit der staatliche Wille durchgesetzt werden kann. Sollte jetzt China ein stärkeres Aktivwerden von Banken global haben wollen oder auch eine freiere Aktivität von Banken, dann müsste es die Banken von der staatlichen Leine lassen. Dann wiederum wäre aber der zentrale Planungsgedanke nicht mehr erfüllt.
Und genau damit ist wohl vorerst nicht zu rechnen. So werden ICBC und Co. wohl weiter in repräsentativen Geschäftsräumen ihrer Häuser im Ausland vertreten. Doch die großen Geschäfte machen die anderen.
Klaus-Rainer Jackisch über die Macht oder Scheinmacht chinesischer Banken. Am Dienstag, pünktlich zur Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Washington, hat die Weltbank einen neuen Chef, David Malpass. Der ist ein Vertrauter von US-Präsident Donald Trump und eigentlich erklärter Gegner von Organisationen wie der, die er jetzt leitet. Jan Bösche stellt uns den Mann vor.
Die Trump-Regierung steht für Amerika zuerst. Sie sieht multinationale Organisationen kritisch. David Malpass hat diese Politik mitgeprägt und umgesetzt. Jetzt wird er Präsident der Weltbank, einer der bekanntesten multinationalen Organisationen. Präsident Trump hatte ihn im Februar nominiert und seine Erwartungen klar formuliert. Es ist eine Top-Priorität für meine Regierung, dass das Geld der US-Steuerzahler effektiv und weise ausgegeben wird, amerikanischen Interessen dient und amerikanische Werte verteidigt. David ist ein Verfechter von Rechenschaft bei der Weltbank. Er hat dafür gekämpft, dass die Finanzierung auf die Orte und Projekte konzentriert wird, die wirklich Hilfe brauchen, Leute in extremer Armut. Malpass ist 63 Jahre alt. Der konservative Ökonom arbeitete für die Regierungen der Präsidenten Reagan und Bush, bevor er Chefökonom der Bank Bear Stearns wurde. Die Bank kollabierte in der Finanzkrise 2008. Kritiker halten Malpass vor, wenige Monate vorher die Krise noch kleingeredet zu haben. Im Präsidentschaftswahlkampf engagierte sich Malpass im Wahlkampfteam von Donald Trump und wurde schließlich im Finanzministerium Staatssekretär für internationale Beziehungen. Dadurch hatte er schon mit der Weltbank zu tun. Einerseits kritisierte er, die Bank vergebe zu große Kredite auch an Länder, die sie nicht benötigen. Der Multilateralismus gehe zu weit. Andererseits war er im vergangenen Jahr maßgeblich daran beteiligt, das Kapital der Bank kräftig zu erhöhen. Malpass sagte, wir haben eine wichtige Kapitalerhöhung und ein Reformpaket verhandelt. Es gibt jetzt eine großartige Chance, diese konstruktiven Reformen umzusetzen, die zu schnellerem Wachstum und mehr Wohlstand führen werden. Malpass erste Aufgabe wird es sein, die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass er an den Leitlinien der Bank festhalten wird. Ein zentrales Thema ist der Klimawandel. Die Trump-Regierung bezweifelt den Klimawandel, ist aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Die Weltbank hat den Klimawandel zu einem zentralen Thema gemacht und finanziert weltweit Klimaschutzprojekte. Kritiker werden genau beobachten, wie Malpass mit diesen Projekten umgeht. Ein anderes Thema ist China. Malpass hat immer wieder kritisiert, dass China noch immer Kredite der Weltbank bekommt, obwohl das Land die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt ist. Die Weltbank hat diese Kredite bisher immer verteidigt. Es geht auch um Einfluss, vermutete der Ökonom Iswar Prasad im Radiosender NPR. Die Weltbank hat Sorgen, wenn sie nur noch an die ärmsten Länder Geld verleiht, dass sie dann keine Rolle mehr in diesen schnell wachsenden Volkswirtschaften spielt. Einfluss haben, das könnte auch den neuen Präsidenten Malpass überzeugen. Nach seiner Wahl sagte er, die Beziehung der Bank zu China werde sich weiterentwickeln. Es gehe um eine starke Partnerschaft und um Zusammenarbeit. Als Präsident kann Malpass die Politik der Weltbank maßgeblich beeinflussen, aber er ist kein Alleinherrscher. Die Exekutivdirektoren, die von den Mitgliedsländern bestimmt werden, haben ein entscheidendes Wort mitzureden. Malpass-Kritiker hoffen, dass sie dem neuen Weltbankpräsidenten genau auf die Finger schauen.
Jan Bösche über den neuen Weltbankchef David Malpass. Zum zweiten Mal in diesem Jahrzehnt wird die weltweite Getreideernte nicht reichen, um den Bedarf zu decken. Das erwarten sowohl der Internationale Getreiderat in London als auch die UN-Welternährungsorganisation FAO in Rom. Von dort berichtet Jörg Seiselberg.
Die Hauptursache für die derzeitigen weltweiten Getreideprobleme: durch den vergangenen Sonnensommer haben die Bauern eine extrem magere Weizenernte eingefahren. Das unter anderem in Deutschland wichtigste Getreide ist damit knapp geworden. Eine besondere Situation, sagt Abdulreza Abbasian, Ökonom der Welternährungsorganisation FAO in Rom. Das Marktjahr 2018-2019 war kein sehr gutes, besonders in Europa. In der EU hatten wir Dürre und deswegen hatten wir eine deutlich zurückgehende Produktion von Weizen. Das gleiche galt auch für Russland und die Ukraine. Und das alles hat dazu geführt, dass die weltweite Produktion nach vielen Jahren erstmals gefallen ist. Konkret bedeutet dies, zum zweiten Mal in diesem Jahrzehnt nach 2012-2013 wird die Getreideernte nicht ausreichen, um den Bedarf weltweit zu decken. In diesem Agrarjahr, das vom vergangenen bis zum kommenden Sommer reicht, werden wahrscheinlich knapp 30 Millionen Tonnen Getreide mehr verbraucht als geerntet. An den Preisen lässt sich die Weizenknappheit nach dem Dürresommer bereits ablesen. Bei Brot- und Getreideerzeugnissen sind in Deutschland die Erzeugerpreise im Januar und Februar deutlich um 6,3% nach oben geschossen, so die Zahlen des Bundesverbands der deutschen Ernährungsindustrie. Weltweit, sagen Experten, würde die extrem schwache Getreideernte allerdings keine Hungersnöte auslösen. Die Speicher rund um den Globus seien gut gefüllt, in den Vorjahren sei die Getreideproduktion stets gestiegen. Europas größter Händler von Agrarrohstoffen, die Münchner BayWa, sieht den Klimawandel als ein Grund für die derzeitigen Probleme. Der vergangene Sommer, so Vorstandschef Lutz, sei kein Ausreißer gewesen. Es sei bereits das dritte und vierte Jahr in Folge, dass, Zitat, klimatische Kapriolen in Europa das Geschäft erschwerten.
Warnungen vor nicht ausreichender Getreideernte. Mit diesem Bericht aus Rom sind wir am Ende des Podcasts. In der Technik war Gerd Georgi, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.